MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Yvonne Glinke.
Stellt euch vor, ihr seid Chirurg. Der OP läuft. Jede Sekunde zählt. Was du brauchst, ist Technik, auf die du dich blind verlassen kannst. Technik, die nicht nur funktioniert, sondern mitdenkt, die den Unterschied macht zwischen Standard und State of the Art. Genau darum geht es heute. Um Innovation, Präzision und Verantwortung in der Medizintechnik. Und wenn man in Deutschland über all dies spricht, kann man an einem Namen nicht vorbei. Erbe Elektromedizin aus Tübingen. Seit 1851, also seit über 170 Jahren, entwickelt Erbe chirurgische Systeme für den professionellen Einsatz in der Gastroenterologie, Gynäkologie, Pneumologie, Urologie und der allgemeinen Chirurgie und darüber hinaus. Und das als Familienunternehmen, mittlerweile in der 5. Generation. Mein heutiger Gast kennt das Unternehmen bis in den letzten Transistor. Dr. Helmut Scherer ist Chief Technology Officer und Mitglied der Geschäftsführung. Als promovierter Elektroingenieur mit Schwerpunkt Medizintechnik bringt er nicht nur wissenschaftliche Tiefe mit, sondern auch ganz praktische Erfahrungen. In seiner Laufbahn hat er mehrere Startups mitbegründet, war Entwicklungsleiter bei Heinen und Löwenstein und hat bei einem US-Medizintechnikkonzern Teams in Deutschland, Großbritannien und den USA geführt. Seit 2015 ist er bei Erbe und heute bei uns im Studio. Schön, dass du da bist, Helmut. Herzlich willkommen bei MedTalk on Air.
Vielen Dank. Hallo, Yvonne.
Hallo. Und lass uns direkt einsteigen und erzähl uns mal, was begeistert dich eigentlich an deinem Job bei Erbe?
Du hast es schon angesprochen. Das Begeisternde ist tatsächlich die Kombination und die Vielfalt. Auf der einen Seite die faszinierende Technologie und ich bin jetzt in diesem Jahr 10 Jahre bei Erbe. Als ich damals angesprochen wurde von einem Personalberater auf die Firma Erbe und ob ich Interesse hätte, in das Bewerbungsverfahren zu gehen, dachte ich oder ich kannte das Unternehmen als Name. Im OP-Saal steht ein Gerät, steht Erbe drauf, so wie das wahrscheinlich viele kennen. Und ich dachte mir, aus der Elektrotechnik kommt, aus der Halbleiterphysik kommt, so schwer kann es gar nicht sein, Gewebe zu verändern, Gewebe zu schneiden. Und bin in das Bewerbungsverfahren gegangen, wurde dann dankenswerterweise genommen und wurde dann wirklich eines Besseren belehrt. Das Manipulieren von Gewebe ist bedeutend komplizierter, ist bedeutend aufwendiger, bedeutend mehr Know-how, als das von außen ausschaut. Und auch wenn man das entweder im Fernsehen oder tatsächlich auch professionell im OP sieht, ein Blutgefäß zu koagulieren, zu versiegeln und dann zu schneiden, ist doch eine Leistung, weil am Ende des Tages hängt ein Menschenleben oder hängt die Gesundheit eines Menschen dran. Und gerade in OPs, der Blutverlust ist ein ganz wichtiges Kriterium. Und wenn wir da dazu beitragen können, dass der Blutverlust kleiner wird, dass die OP schneller wird, dass die OP schonender für den Patienten wird, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für die Gesundheit, für die Gesundheitsvorsorge. Und diese Bandbreite, auf der einen Seite Technologie, wirklich elektrische und elektrische Parameter zu machen und auf der anderen Seite aber auch zu sehen, was es für den Patienten bedeutet, ist was, was ich, wie gesagt, vor 10 Jahren noch deutlich unterschätzt habe. Mittlerweile auch mit tiefem Eindringen in die Elektrochirurgie einiges dazugelernt habe und bis heute faszinierend finde.
Was macht ihr da anders wie andere?
Oh, das ist eine schwere Frage. Was machen wir anders? Du hattest es erwähnt, als Familienunternehmen zum einen langfristiger aufgestellt als andere. Es war auch bei mir damals persönlich eine bewusste Entscheidung, in nicht mehr ein börsennotiertes Unternehmen gehen zu wollen, sondern schon so dieses mit Blick auf Entwicklungsprojekte in der Medizintechnik. Das ist einfach nicht nach 3 Jahren fertig. Das ist auch nicht nach 4 Jahren fertig, sondern wenn ich eine neue Idee habe, dann dauert es 5, 6, 7, 8 Jahre, bis ich die Technologie so weit habe, dass die auf den Markt kommt. Dann kommen oft noch die aufwendigen Verfahren, klinische Studien etc., bis dann Zulassungen da sind, bis dann gegebenenfalls, je nachdem wie innovativ das ist, die Reimbursement-Prozesse durchgelaufen sind. Da braucht man einen langen Atem. Das haben im Regelfall, oder aus meiner Erfahrung, nicht die börsennotierten Unternehmen, sondern das sind ganz oft Familienunternehmen, das sind ganz oft Startups, die über diverse Finanzierungsrunden Kunden ganz langfristig an den Themen dran sind, dann oft gar kein Startup mehr sind, sondern schon in so einer Scale-Up-Phase sind und dann oft auch gekauft werden und integriert werden, was ein vollkommen legitimer Prozess ist. Aber dieser Blick auf Jahre und nicht auf Quartale, das ist, glaube ich, ein Geheimnis des Erfolgs. Und auf der anderen Seite, dass wir uns, auch die hast du erwähnt, die 5 Disziplinen, die 5 medizinischen Disziplinen, auf denen wir uns schon vor vielen Jahren geeinigt haben, so als Fokusdisziplin, was nicht heißt, dass wir nicht auch in anderen Disziplinen aktiv sind, aber in den 5 Disziplinen auf Augenhöhe mit den Chefärzten und mit den Key Opinion Leadern wirklich sprechen zu können, die OP zu verstehen, ein Problem des Arztes lösen zu wollen. Also in unserer Unternehmensstrategie haben wir das Thema innovativer Lösungsanbieter als einen Baustein ganz bewusst und nicht irgendwie Technologie oder Time to Market oder diese eher technischen Themen, sondern wirklich, was ist das Problem des Arztes am Patienten und wie können wir technologisch das Problem lösen. Ja. Und das Verständnis, glaube ich, das haben wenige Unternehmen heute.
Eigentlich ist ja die Medizintechnikbranche ja auch dadurch entstanden, dass sie genau da ansetzen, mit dem Arzt zusammenarbeiten und da die Probleme sehen und auch Lösungen dann kreieren können.
Ja, ich glaube, da kam es ganz oft her. Wir haben mittlerweile auch im Unternehmen natürlich ganz verschiedene Facetten dafür aufgebaut. Das fängt an bei uns im Haus einer Trennung zwischen Forschung und Entwicklung, wo die Forschung wirklich sehr klinisch ausgerichtet ist. Wirklich auch drittmittelgeförderte Forschungsprojekte mit Hochschulpartnern macht. Und dadurch sowohl in Deutschland, aber weltweit, in USA, in Asien, mit allen möglichen Kliniken wirklich Forschungspartnerschaften, die oft noch in Grundlagen unterwegs sind. Da ist noch gar nicht das Produkt im Vordergrund, sondern da geht es wirklich noch darum zu verstehen, was möchte der Arzt behandeln, wie kann ich den Behandlungszweck verbessern. Und dann im zweiten Schritt haben wir auch im Haus unsere Entwicklung umgebaut. Das war dann verbunden mit meinem Eintritt bei Erbe. Wir haben vor 10 Jahren auf interdisziplinäre Projektteams umgesetzt und sind nicht mehr in der klassischen Struktur Elektrotechnik, Mechanik, Softwareentwicklung, sondern wirklich jedes Projektteam ist wie so ein kleines Startup. Der Projektleiter hat seinen Projektauftrag und hat ein Projektteam, in dem alle Disziplinen vertreten sind, die er braucht. Das ist in einem mehr Mechanik, das ist in einem anderen mehr medizinisches Verständnis, mehr Produktmanagement. Und dann muss das Projektteam allerdings im Gegenzug auch das komplette Produkt abliefern. Und unter Produkt verstehen wir nicht nur das Medizinprodukt, sondern da gehört dann auch alles mit dazu. Von Beschreibung, Gebrauchsanweisung, die mit dem Produkt beigelegt wird, bis zur Produktionslinie und dem kompletten Lieferanten, Lieferantenaufbau, Lieferantenmanagement, alles, was dazu gehört. Und ich glaube, dafür sind es viele einzelne Puzzlesteine, die da dazugehören, Dinge etwas anders zu machen, aber so, wie es für uns eben am besten passt.
Du sagtest Zusammenarbeit mit den Kliniken, mit den Ärzten. Wie funktioniert das bei euch, bei Erbe?
Wie gesagt, wir haben eine eigene Forschungsgruppe und haben da auch ein eigenes Team, das sich schon um drittmittelgeförderte Forschungsprojekte kümmert. Und da sind wir tatsächlich mit unseren Medizinern, die wir im Haus angestellt haben, mit Kliniken im Austausch.
International, oder?
International, also natürlich, ich sag mal, Schwerpunkt naheliegend. Wir haben einige Projekte und wahrscheinlich, wenn ich sie zählen würde, die Mehrheit der Projekte sind schon in Deutschland. Und dann natürlich auch naheliegend einige Projekte mit der Uni in Tübingen. Aber das ist wirklich international. Wir haben Forschungsverbünde in den USA. Wir sind an europäischen Projekten beteiligt und da beginnt es wirklich ganz klassisch mit Drittmittelförderung, wo ein Förderantrag eingereicht wird, in dem wir Projektpartner sind. Da sind wir im Regelfall nicht der führende Partner, sondern da sind wir einer von vielen. Wir bieten einen Beitrag im Bereich Instrumentenentwicklung, wo wir technisch unsere Expertise mit einbringen und auch ganz normal veröffentlichen, wie alle anderen Partner auch. Und so zieht sich das durch. Oft ein erstes Forschungsprojekt, ein zweites Forschungsprojekt, oft dann auch eine Überbrückung intern, wo es eben keine Drittmittelförderung mehr gibt, wo dann reines Forschungsprojekt innerhalb von Erbe umgesetzt wird. Und aus 1, 2, 3, 4, 5 Forschungsprojekten entsteht dann wirklich eine Produktidee und dann auch wirklich ein Entwicklungsprojekt mit einem Entwicklungsauftrag, der dann ganz konkret ein Ziel hat, ein Produkt in einem Zeitraum X umzusetzen und ab dem Moment, wo dann ein Entwicklungsprojekt gestartet ist, dann gibt es auch wirklich den üblichen Business Case mit den üblichen Zahlen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bleiben natürlich die Partnerschaften mit den Hochschulen und mit den Universitäten, was sowohl den klinischen als auch den technischen Teil angeht. Und wir sind da auch in den Entwicklungsprojekten oft im engen Austausch und regelmäßig wirklich in den Kliniken zugange, mit entweder Gewebeversuchen oder dann eben natürlich auch, was für unsere Anwendung unumgänglich ist, auch natürlich dem Thema Tierversuchen.
Also kann man so sagen, bei euch die Forschungsabteilung sind so ein bisschen die Kreativen, wo wir mal ausprobieren dürfen und neue Dinge machen dürfen. Und die Entwicklungsabteilung sind dann diejenigen, die es umsetzen und doch schon eher auch strukturiert durch einen Prozess führen.
Ich würde ein klein wenig widersprechen. Ich würde schon sagen, die Forschung darf ausprobieren und darf auch mehr spielen im Sinne von, da darf oder da muss sogar auch mal was schief gehen, weil zu wissen, dass es nicht geht, ist ein wichtiges Thema. Ich würde nicht sagen, dass das am Ende kreativer ist, weil am Ende des Tages, um das Produkt kostengünstig und effizient herstellen zu können, muss die Kreativität genauso groß sein und genauso angewandt werden, wie um die richtige klinische Anwendung oder die richtige klinische Verwendung wirklich umzusetzen. Von daher, ich glaube, Kreativität, die ist hier wie da gleich. Aber es ist schon so, die Forschung darf natürlich auch mal was machen, was schief geht. Bei der Entwicklung ist es dann am Ende nicht allein auch den Regularien geschuldet, schon eher ein strukturierter Prozess, wobei wir uns da mittels Agilität schon auch so viel Freiheit erarbeitet haben oder nutzen wie nur möglich, weil natürlich ist auch im Entwicklungsprozess das ein oder andere Ziel nicht zu erreichen und man muss dann durch Schleifen Dinge ein, zwei, drei mehr öfter machen.
Mit was für Technologien befasst ihr euch zurzeit? Ist das auch KI oder sind das auch andere Themen, wo aktuell bei euch auf dem Tablett sind?
Natürlich ist KI in aller Munde, auch bei uns. Wir sind seit einigen Jahren an dem Thema schon dran, wobei ich die Grenze da durchaus schwimmen finde. Wo endet Statistik und Big Data und wo wird's dann tatsächlich KI und Machine Learning? Das ist klar, gerade wenn ich nicht Bilddaten verwende, ist das ein schwimmender Bereich. Wir haben 2018, 19, würde ich jetzt tippen, schon angefangen, Themen, die heute dann oft unter KI als Schlagwort fallen, mit internen Ressourcen auszustatten, um da in Daten verbesserte Ergebnisse zu erzielen. Und als wir natürlich, oder seit wir jetzt vor 4 Jahren angefangen haben, auch in den Bereich Bildgebung zu gehen, haben wir natürlich auch das Thema KI bei Videodaten durch den Einstieg in oder durch den Zukauf von kleinen Firmen im Bereich Bildgebung und Endoskopie sind jetzt natürlich bei Videodaten ist KI das Thema schlechthin. Aber es ist tatsächlich nicht nur KI, sondern es ist gerade in unserem Bereich auch durch die immer weiter schreitende Miniaturisierung doch auch noch immer das Thema Materialien und die verschiedenen technischen Eigenschaften beginnt bei Spannungsfestigkeit, beginnt bei Geometrien, wo wir dann ganz schnell bei neuen Materialien und 3D-Druck sind. Wie können wir aus den verbesserten Technologie- und Herstellverfahren Instrumente machen, die dem Arzt eine Verbesserung bieten? Also von daher ist nicht alles KI, aber KI ist schon ein großes Thema.
Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was kommt von Erbe als nächstes als Innovation raus? Was gibt's Neues? Wie wird sich vielleicht auch der OP-Alltag ändern?
Okay, der OP-Alltag ist gleich ein großer Schritt, aber das war ursprünglich tatsächlich unser Motivator, auch in den Bereich Bildgebung zu gehen. Als wir das vor 5 Jahren strategisch entschieden hatten, war das genau der Ansatz, zu sagen, die Kombination aus Elektrochirurgie und Bildgebung durch die immer weitere Miniaturisierung in der Anwendung wird irgendwann das verschmelzen. Und da gibt's, der Tag ist heute noch nicht gekommen, der wird wahrscheinlich auch die nächsten 5 Jahre nicht kommen, aber die funktionale Integration von Bild und dem, wo der Arzt den ganzen Tag draufschaut, wenn er im OP steht, und der Technik, welche Einstellungen, welche Kräfte herrschen etc. Das sind schon Sachen, wo wir glauben, dass sich weiter eine Integration stattfinden wird. Und es ist ein bisschen, um eine Analogie zu machen, jeder ist heute gewöhnt, wenn er in einem Auto sitzt, dass der Scheibenwischer, wenn es Regnen angeht, alleine startet. Allerdings im OP ist es immer noch ein Kommando vom Operateur an die Schwester. Also diese Automatismen, die es im sonstigen Leben überall gibt, die gibt es im OP doch noch selten. Ich möchte nicht sagen, dass es die nicht gibt.
Was wäre jetzt der Scheibenwischer im OP?
Eine Anwendung, die alleine bei uns zum Beispiel ein Thema ist, ist, wir haben, wenn wir Gefäße versiegeln oder wenn wir schneiden, entsteht naturgemäß Rauch.
Ja.
Was es schon lange gibt, ist, dass die Rauchabsaugung einschaltet, sobald ich quasi schneide. Ja. Was es aber bis heute nicht gibt, ist, dass die Rauchabsaugung quasi stärker oder schwächer absaugt, je nachdem, wie viel Rauch entsteht. Und das ist so ein ganz einfaches Beispiel, wo sich tatsächlich, glaube ich, in den nächsten 15 Jahren die Abläufe ändern werden, weil die Integration, und da kommt natürlich dann auch solche Themen wie Kommunikation von Maschine zu Maschine im OP, die ganzen Protokolle, die da im Entstehen sind, wo wir durchaus auch mit in den verschiedenen Konsortien unterwegs sind. Solche Themen werden definitiv in den nächsten Jahren kommen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite steht jetzt just in den nächsten Wochen der Launch unserer neuen Generator-Plattform an. Unsere bisherige VAIO 200 und VAIO 300 Gerätegeneration, die Anfang der 2000er auf den Markt kam, wird jetzt in den nächsten Wochen abgelöst. Wir haben die ersten Serienfertigungen sind gelaufen. Die Anwendungserprobung ist gelaufen.
Was kann das neue Gerät?
Und wir werden in dem Zug jetzt umstellen und haben jetzt anwendungsspezifische Geräte, also tatsächlich ein Gerät, das von den Einstellungen her optimiert ist für die genannten Disziplinen, für die Gastroenterologie, für die Urologie, so dass der Arzt quasi nicht die eierlegende Wollmilchsau kaufen muss, die dann natürlich auch entsprechend A, kompliziert und B, auch teuer ist.
Ja.
Sondern dann tatsächlich der Arzt kann sagen, ich bin Gastroenterologe und möchte in der Gastroenterologie nur die Einstellungen und nur die Schnittmodes haben, die ich brauche. Und dementsprechend kriege ich auch nur die. Und auf der anderen Seite, ein Pulmologe hat halt eben die Einstellungen, die er hat, was ein Wandel in der Philosophie im Hause Erbe tatsächlich darstellt. Und der Launch, der steht jetzt tatsächlich unmittelbar im Mai diesen Jahres bevor. Das Gerät wurde vor 14 Tagen in Barcelona der Weltöffentlichkeit das erste Mal vorgestellt. Die ersten Bestellungen gibt's. Wir sind sehr optimistisch.
Ja, das hört sich gut an. Sehr spannend. Und ein Weg in Richtung Einfachheit im OP auch wiederum. Jetzt bist du ja auch unterwegs bei den Startups oder warst zumindest immer mal unterwegs bei den Startups. Was hat dich da mal wirklich begeistert als Produkt oder als Geschäftsmodell? Hast du da mal irgendwas gesehen, was wirklich faszinierend war?
Ich finde generell Startups spannend, weil tatsächlich hinter den Gründern oder hinter der Idee oft ein wahnsinnig gut zusammenarbeitendes Team steht und auch stehen muss. Mhm. Und diese Begeisterung für ein Produkt, diese Begeisterung, obwohl sich's kommerziell ganz oft am Anfang nicht rechnet und auch gegen den Mainstream und gegen die etablierte Meinung geht. Und trotzdem immer wieder dran zu bleiben, immer wieder daran zu arbeiten, das finde ich begeisternd. Und ohne jetzt einen Firmennamen rausstellen zu wollen, habe ich ein konkretes Startup tatsächlich im Kopf, die schon vor Jahren in der Medizintechnik gesagt haben, wir gehen weg von der klassischen Anwendung, ich verkaufe ein Investitionsgut und verkaufe dann Consumables zu dem Investitionsgut hin zu einem, ja heute würde man Pay-per-Use wirklich sagen, hin zu einem Pay-per-Use-Modell. Als reines Abo-Modell und das schon vor über 10 Jahren in der Medizintechnik, fand ich damals einen bemerkenswerten Schritt. Sie sind heute noch am Kämpfen, also es ist noch nicht alles eitel sonnenrein, aber sie sind über den Berg drüber, sie verdienen Geld, sie schreiben schwarze Zahlen, aber es war ein ganz, ganz langer Weg, bis sie da hingekommen sind. Und dieses Adaptieren von Trends in anderen Branchen in die Medizintechnik und adaptieren auf die Medizintechnik-Anwendung, weil bei uns zahlt der Patient im Regelfall nicht, sondern es zahlt eine Krankenkasse.
Ja.
Es kauft ein Einkäufer, der das Produkt im Regelfall nicht verwendet. Also wir haben ganz viele Dinge, die eben anders sind wie das ganz klassische Consumer-Modell, wo irgendjemand von uns ein Produkt kauft, egal ob es jetzt ein iPhone oder ein MP3-Player oder ein Auto oder eine Kaffeemaschine oder sonst was ist, da hat die Medizintechnik schon so ihre eigenen Tücken.
Du hast ja vorher erzählt, dass ihr Forschung und Entwicklung absichtlich getrennt voneinander habt. Magst du sagen, seid ihr dadurch schneller in Entwicklungsprozessen oder wie verhält sich das? Oder welche anderen Vorteile gibt es dadurch, dass ihr das getrennt habt?
Schneller ist, glaube ich, nicht unbedingt der Fall. Ich glaube, wir sind klinischer, weil wir eben in der Forschung uns diese Freiheit oder diesen Weg offen lassen. Es muss noch nicht in ein Entwicklungsprodukt münden, zum einen. Und zum anderen, wir wirklich mehr oder noch besser auf Augenhöhe diese ganze klinische Arbeit machen können. Also angefangen wirklich bei welche Projekte, welche Kliniken, welche Ärzte müssen wir für eine Idee gewinnen. Und dann darf ein Forschungsprojekt oder dann dürfen die Forschungsprojekte, die ein Thema bearbeiten, auch mal mehrere Projekte hintereinander, natürlich nebeneinander gestaffelt oft auch sein. Was glaube ich, wenn es eine integrierte, wie das ja oft ist, R&D, da wird dann oft vorne schon, auch in meiner eigenen Vergangenheit, ich war ja vorher Erbe auch 8 Jahre in anderen Medizintechnikunternehmen, wo ich die R&D geleitet hatte, da war ganz oft schon von Anfang an der Blick auf eine kommerzielle Verwertung. Natürlich hat man Research gemacht, aber es war eher, ja, ich würde es mal angewandte Forschung nennen und diese wirkliche Grundlagenarbeit. Wir haben vor 2 Jahren ein neues Instrument auf den Markt gebracht. Kann man jetzt sagen, ist gar keine Innovation, wo wir Gefäße versiegeln und schneiden nur mit elektrischem Strom. Das Verfahren ganz grundsätzlich, Gefäße mit elektrischem Strom zu versiegeln und dann mit einer scharfen Klinge zu schneiden, gibt es schon ewig. Mhm. Und mit Ultraschall gibt es das auch schon 20, 25 Jahre bestimmt. Aber es hat bis 2023 keiner mit nur Hochfrequenzchirurgie auf den Markt gebracht. Wir waren die Ersten, die damals, und da gab es die Elektrochirurgie quasi 100 Jahre, wenn man so will, im Jubiläumsjahr, haben wir es dann auch geschafft, mit elektrischem Strom nicht nur zu versiegeln oder zu schneiden, sondern quasi mit einem Schluss der Branchen sowohl die Versiegelung als auch den Schnitt zu machen. Ich bin überzeugt, das hätte es mit einer R&D als Mannschaft hätten wir dazwischen irgendwann aufgegeben, weil wir gesagt hätten, naja, es geht ja nicht, es kommt ja nicht zu einem Produkt. Und dieses Nee und immer wieder dranbleiben und nein, nochmal, nochmal und nochmal. Und der Fleiß hat sich am Schluss ausgezahlt. Wir verkaufen jetzt seit 2 Jahren erfolgreich, sind jetzt auch zeitnah dann endlich mal durch alle Landeszulassungen auf der Welt. Was ja auch so eine Medizintechnik-Eigenart ist, dass man dann immer noch so 1-2 Jahre Zulassung braucht, bis man USA, China, Australien dann wirklich hat, um dann auch wirklich in der Welt verkaufen zu können. Mhm. Von daher sind wir da sehr zufrieden und sehr glücklich. Und ich glaube, dass das eher ein Erfolg ist, wie jetzt wirklich rein diesen Parameter Time to Market anzugucken.
Aber ihr arbeitet ja sehr arg, also sehr stark mit den Ärzten zusammen. Jetzt ist es ja so, nicht jeder kann wirklich das Problem formulieren, zu sagen, okay, ich habe hier eine Herausforderung und brauch genau für diese Stelle eine Lösung. Sondern man muss ja auch immer irgendwie zwischen den Zeilen lesen können und interpretieren können, was meint jetzt der Arzt eigentlich, was hat er denn eigentlich für ein Problem, um dann nachher auch tatsächlich eine Lösung zu entwickeln. Wie geht ihr da dran?
Ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dem ist Marketing tatsächlich. Der Produktmanager, der viele OPs begleitet, der klinischen Background haben muss, der Stunden und Tage am OP-Tisch steht, dem Operateur zuschaut. Und es ist tatsächlich, wie du sagst, ganz oft ist es genau das Gegenteil. Der Arzt sagt, ich würde gerne das und das haben wollen. Wenn man ihm wirklich zuschaut, dann macht er eigentlich aber was anderes. und dann ist es auch so dieses Fingerspitzengefühl, diese Kunst, die Anwendung zu interpretieren, was tut er wirklich und daraus dann auch die Produktidee zu machen. Ganz viel ist da Anforderungsmanagement wirklich von Produktmanagement gepaart mit den Ärzten bei uns im Haus, die eben klinisch aus diesen Forschungsprojekten raus schon über Monate und Jahre das Thema begleitet haben, die auch natürlich ein Vertrauensverhältnis zu den Ärzten entwickeln. Also weil ganz oft geht es ja erstmal um Themen, die gar nicht so greifbar sind. Es kommt ja nicht ein Arzt und sagt, ich möchte hier irgendwie schneller werden. Das wollen sie alle natürlich, weil die OP-Minute kostet Geld. Aber mit einer sinnvollen Anwendung, mit einem Anwendungsfall, kommt im Regelfall eben nicht der Arzt alleine, sondern der beschreibt irgendein Verhalten vom Gewebe in unserem Fall und dann ist es die Interpretation und das ist in diesem Dreigestirn Forschung, Marketing, Entwicklung, in dem dann wirklich diese Idee entstehen muss, die dann über Monate oft reifen muss und dann natürlich ganz viele Iterationen, erste Prototypen, zweite Prototypen, also ich schätze, wir haben in unserem Gebäude in Rangding ein Brett, das müsste so 1,5 Quadratmeter groß sein. Da haben wir von einem Entwicklungsprojekt mal alle Prototypen reihum auf montiert. Das müssten zwischen 15 und 20 Prototypenstadien sein. Und das sind alles Prototypen, die jetzt nicht einfach nur mal technisch entstanden sind und dann weggeworfen wurden, sondern das sind tatsächlich ausgearbeitete Prototypen, an denen dann entweder klinisch Erprobung gemacht wurde mit Gewebe und Ärzten oder die dann wirklich auch in Usability-Tests. Wie ist es ergonomisch? Wie gehen wir mit Handgrößen um? Wie gehen wir mit Haltung um? Weil ja oft der Arzt auch über dem Patienten je nach Einsatzgebiet und je nach Disziplin eine ganz komische Körperhaltung hat. Wie kann er das Instrument am besten fassen? Wie kann er die Kraft, die er übertragen muss, am besten übertragen? Das ist ja alles nicht so ergonomisch einfach, wie das im Labor oft aussieht.
Lass uns nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Was für Trends beobachtest du auf dem Markt in der Medizintechnik oder auch allgemein?
Zum einen wird sich die Integration von Funktionalitäten innerhalb zum Beispiel dem OP, aber das gilt genauso für Intensivstationen beziehungsweise für die ganzen anderen Anwendungsfälle, das wird sich immer mehr annähern, wird sich immer mehr integrieren, dass die Geräte miteinander sprechen, dass Alarme weitergegeben werden, dass Einstellungen weitergegeben werden. Ich glaube, dass wir da auch noch Synergien sehen werden, an die heute noch keiner denkt. Gerade wenn es jetzt in den OP geht, wo ja ganz viele oder in den Eingriffsraum pulmologisch, gastroenterologisch, wo ja ganz viel Equipment auch steht. Das ist ja oft nur zum Teil ausgenutzt, wirklich, wenn wir die Komplettausstattung von einem OP anschauen. Ich glaube, dass das ein wahnsinniger Schritt werden wird. Und dann erwarte ich, dass ähnlich wie das beim Automobil und bei der gesamten anderen Elektroindustrie die letzten 10 Jahre passiert ist, dass sich so eine Zwischenebene einziehen wird. Das medizintechnische Gerät an sich wird nochmal den Bruder digital kriegen, wo viel mehr auf technische Daten, auf Überwachung, auf Vergleich, und zwar Vergleich technisch, Gerät A mit B, aber auch auf der Ärzteebene. Wieso ist der eine Arzt nach 20 Minuten fertig und der andere braucht 30 Minuten? Ich glaube, dass da noch ganz viel, eben genau was wir vorhin auch beschrieben hatten, es ist oft nicht so einfach sichtbar, was macht denn der Arzt anders? Und wenn da je mehr Daten da zur Verfügung stehen, da haben die Ärzte eine eigene Motivation zu, immer besser zu werden. So ein bisschen wie Sportler, sage ich mal. Und ich glaube, dass das Gleiche auch im OP stattfinden wird oder im Ärzteumfeld stattfinden wird. Der Austausch, der wird noch deutlich weiter voranschreiten, wenn die Daten mal zur Verfügung stehen. Dem natürlich in Deutschland dann Datenschutz und Co. gegenüberstehen. Da bin ich durchaus gespannt und skeptisch. Aber ich bin optimistisch, dass sich das am Schluss zum Positiven, zum Wohle des Patienten verändern wird. Ich glaube, dass wir da eine große Innovation auch noch kriegen werden, wenn wir so diese Anwendungsvergleichsthemen anschauen.
Was denkst du, wie ist Deutschland da aufgestellt im internationalen Vergleich?
Ich glaube, wir haben eine gute Ausgangsbasis, wenn wir auf die Ausbildung der Ärzte und das Wollen schauen. Ich glaube, dass wir arbeiten mit vielen jungen Ärzten auch zusammen. Da ist ein großes Interesse, da ist eine große Bereitschaft, da ist eine große Offenheit dafür. Ich glaube, wir müssen nur auf der anderen Seite auch auf der rechtlich die Rahmenbedingungen entsprechend schaffen. Und da sind wir schon so ein bisschen typisch deutsch, manchmal kompliziert und erstmal Bedenkenträger. Wobei wir auch selbst die Erfahrung gemacht haben, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Also da lässt sich oft dann auch Kompromisse finden, die aber natürlich Arbeit bedeuten. Aber ich glaube, dass wir den Weg auf jeden Fall bestreiten und begehen müssen. Auf der anderen Seite ist definitiv ein Thema, das die nächsten Jahre dringend angegangen werden muss. Das ganze Thema Infrastruktur und Finanzierung in dem System, wo wir natürlich in anderen Ländern, gerade wenn ich jetzt nach USA gucke, gibt es durchaus Projektpartner, die einfach auf einem technologisch anderen Niveau unterwegs sind als der ein oder andere Partner bei uns und dementsprechend natürlich auch Dinge tun können, die einfach bei uns nicht umsetzbar sind aktuell. Aber ich denke, dass es sich auf jeden Fall lohnt, da weiter zu investieren. Aber es wird sicherlich nicht leicht.
Ihr habt ja auch mit Erwin einen Produktionsstandort in den USA. Aus welchen strategischen Gründen habt ihr das?
Begonnen hat es vor 15 Jahren, haben wir eine Produktlinie in den USA auf den Markt gebracht, die nur für die USA relevant waren. Und das haben wir bei einem externen Lieferanten montieren und bauen lassen. Mhm. Von daher waren wir damit eigentlich über viele Jahre glücklich. Und vor jetzt ziemlich genau 6 Jahren kam dann die Frage, wie es mit dem Unternehmen weitergeht, wo wir dann entschieden haben, wir möchten uns unabhängig machen und haben dann den eigenen Produktionsstandort eröffnet, klassisch, sage ich mal, Insourcing betrieben, haben die Produktion von dem Lieferanten in das Unternehmen, in die Unternehmensgruppe geholt und haben in der Nähe von Phoenix eine eigene Produktion aufgebaut, mit eigenem Reinraum, mit eigener Fertigung, mittlerweile um die 100 Mitarbeiter, die dafür Erbe Produkte fertigen, die nur in den USA verkauft werden. Insofern war das erstmal eine reine US-Entscheidung oder eine Entscheidung für den US-Markt. Vor den aktuellen Hintergründen macht es natürlich Sinn und jetzt auch in der Unternehmensgröße, in der wir einfach unterwegs sind, wird es als nächsten Schritt natürlich auch den Schritt geben, Second-Source-Fertigungen aufzubauen. Und da werden wir auch den ein oder anderen die Produktionserweiterung, was wir in Deutschland nicht mehr aktuell auf den Anlagen können, in USA aufbauen, um dann einfach zum einen wirklich eine zweite Fertigungslinie zu haben und unabhängig zu werden. Auf der anderen Seite hilft es uns natürlich nach vorne blickend auch, je nachdem, was mit Zöllen und Co. noch kommen wird. Aber das war initial nicht die Motivation.
Ja. Was unterscheidet jetzt einen Produktionsstandort in den USA zu der Produktion in Deutschland?
In unserem Fall war die Produktion in den USA aufgebaut und gestartet auf einer Produktionsübernahme von einem externen Lieferanten. Insofern sind wir da natürlich ganz anders reingestartet, wie wenn ich hier eine neue Produktionslinie, die aus einem Entwicklungsprojekt kommt, wo ich keinerlei Erfahrung habe etc. aufbauen muss. Und was uns in Deutschland schon auszeichnet und auf das wir auch stolz sein sollten, ist so unsere Berufsausbildung, unsere Fachkräfte, die einfach aus der Berufsausbildung, aus den Berufsschulen Techniker, Meister ihren Berufsweg und ihre Karriere machen. Das ist was schon einzigartig ist und auf das wir auch in den nächsten Jahren auf gar keinen Fall verzichten sollten. Und was uns auch sehr stark geholfen hat im Zuge des Aufbaus in den USA, haben wir schon gemerkt, dass es dieses System und diese Art der Berufsausbildung in den USA einfach weniger bis gar nicht gibt. Wir haben uns natürlich Mitarbeiter eingestellt, die aus anderen Medizintechnikunternehmen Erfahrung hatten, aber eben nicht mit unseren Produkten, haben dann ganz typisch Produktion aufgebaut und haben dadurch, dass es eben eine eigene Produktlinie ist, die Produktion erstmal ein Stück weit auch sehr selbstständig und unabhängig konzipiert und aufgebaut, haben aber dann vor 2, 2,5 Jahren unseren Produktionsleiter für einige Monate nach USA geschickt und dann auch die ein oder andere Produktionstechnik beziehungsweise das ganze Thema, wie setzen wir Lean, wie setzen wir Produktionslinie, wie setzen wir Produktionstechnologie im Hause um solche Dinge dann einfach zu etablieren, als es dann schon eine einigermaßen stabile Produktion gab, um dann diesen nächsten Evolutionsschritt zu machen. Und insofern, es gibt schon Unterschiede. Es gibt natürlich auch Unterschiede, was dann die ganzen rechtlichen Themen angeht, was dann die ganzen Rahmenbedingungen angeht. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass Deutschland besser oder schlechter ist, als es USA ist oder auch als es China ist, sondern ich glaube, es hat jedes System hat in seinem Land auch seine Vor- und Nachteile, mit denen was ich arrangieren muss, mit denen wir umgehen muss. Und die eben auch Vorteile und Möglichkeiten bieten.
Du hattest mal gesagt, die größte Herausforderung für Deutschland ist die Trägheit der Gesellschaft. Was meinst du damit?
Ich glaube, über die letzten Jahre, wir sind ein Stück weit, ich nenne das, satt geworden. Es ist so ein bisschen so eine Lethargie. Wir entscheiden ganz langsam. Und da gibt's ja die berühmtesten Beispiele, angefangen vom Berliner Flughafen und aufgehört beim Stuttgarter Bahnhof, wie lange man an solchen Themen diskutieren kann und arbeiten kann. Und klar will, glaube ich, keiner Verhältnisse, wie sie zum Teil in China stattfinden, wo, wenn hier ein Tunnel gebaut wird, dann werden halt alle umgesiedelt. Ich glaube, das ist das andere Extrem, aber ich glaube, wir müssen auch wieder dahin zurück, dass gesellschaftliche Einigkeit oder ein gesellschaftlicher Mehrwert einen Nutzen darstellt. Und wie lange wir in Deutschland über Windräder, über Infrastrukturausbau, über Stromleitungen diskutieren können, wie kontrovers wir diskutieren können, ist schon ein faszinierendes gesellschaftliches Thema, das dann halt dazu führt, dass wir als Gesellschaft auch nicht vorankommen. Wir bleiben so ein Stück weit stecken und dann ist der 17. Antrag das 15. Mal diskutiert und es ist eigentlich alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Und das hat, glaube ich, zu so einer Trägheit geführt, aus der wir wieder raus müssen. Und das auch genau das Gegenteil von meinen vorhin benannten Startups ist, weil die müssen einfach ganz schnell entscheiden. Und dann ist ganz oft auch eine falsche Entscheidung immer noch besser, weil man dann sehr schnell merkt, dass sie falsch ist, weil alle in die gleiche Richtung laufen. Und die kann man korrigieren. Ja, das bedeutet auch ein gewisses positives Fehlerbild. Anstatt nicht zu entscheiden und jeder macht so ein bisschen, was er will und läuft so ein bisschen im Kreis.
Was hast du für einen Tipp für die Zukunft? Was müssen wir ändern oder was sollen wir machen? Oder auch gerade die jungen Innovatoren, was gibst du denen mit auf den Weg?
Also ich halte es tatsächlich mit mutig sein, einfach wirklich tun, wirklich mutig den nächsten Schritt tun. Das darf auch mal ein Risiko eingehen, auch mal Dinge umzusetzen oder anzugehen, wo vielleicht initial jemand sagt, nee, das geht nicht oder das wird nicht klappen. Aber den Mut aufzubringen, einfach wirklich den Schritt zu gehen und zu sagen, ich bin überzeugt davon. Und dann werden sich da Mehrheiten auch finden. Also deshalb mutig sein ist für mich wirklich ein wichtiges Motto im Moment, auch sowohl gesellschaftlich als auch eben in Projekten, in Firmenthemen, um da wirklich voranzugehen.
Ja, vielen Dank, Helmut. Ich fand ein tolles Gespräch mit dir. Jetzt möchte ich aber zum Schluss noch 3 Fragen zum Steckbrief dir stellen. Also 3 Entweder-Oder-Fragen. Sprich, du musst dich entscheiden, was dir lieber ist. Und ich habe hier ein bisschen was mitgebracht. Buch oder Podcast?
Podcast.
Sehr gut. Bist du eher der Faktentyp oder eher Bauchgefühl?
Das eine geht nicht ohne das andere. Am Ende entscheidet mein Bauch, aber vorher brauche ich ganz viel Input, um dem Bauch gutes Futter zu geben. Das geht nicht entweder oder.
Okay. Silicon Valley oder schwäbischer Tüftlergeist? Also was inspiriert dich mehr? Internationaler Drive oder die heimische Ingenieurskunst?
Ich würde den Hidden Champion nehmen, der tatsächlich auch international ist, aber da bleibe ich dann beim schwäbischen Tüftler.
Ja, super. Helmut, das war super spannend mit dir. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und weiterhin viel Innovationsgeist für euch.
Vielen Dank, Yvonne.
Ja, und da draußen auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den MedTalk on Air Podcast. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.
Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Yvonne Glinke. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.